So, guten Morgen. Wenn du einfach dann auf Zeichen dann weiterschalten könntest. Okay. Ja, ich möchte heute die Predigt in drei Teile einteilen. Das erste, Gott in der äußeren Schöpfung. Das zweite, was Gott mit uns in der neuen Schöpfung macht und über die Wege Gottes. Es ist eine interessante Zeit. In dieser Lebensphase, man ist alt genug, dass man schon viele Leute hat auch gehen sehen, sterben sehen. Man hat auch viele junge Leute schon ins Leben kommen sehen. Die anderen Verwandten erzählen Geschichten über die, die jetzt schon gestorben sind. Man sieht alte Fotoalben von früher, wo die Eltern jünger waren, als man jetzt ist, wo man selber so klein war. Und da kommen schon Fragen, woher komme ich denn eigentlich? Und das sind jetzt nicht nur Sachen, die man theologisch verinnerlichen muss, also im Kopf, sondern auch im Herzen. Wie es im Römer 10, Vers 8 und 9 und 10 heißt, wer von Herzen glaubt. Nicht wer von Kopf aus glaubt, sondern wer von Herzen glaubt. Das sind also die Fragen, was kommt als nächstes, wer bin ich? Ich habe mir das alles nicht ausgesucht. Ich habe mir den Körper nicht ausgesucht, in dem ich bin. Ich habe mir die Familie nicht ausgesucht, in der ich bin. Meine Stärken und meine Schwächen habe ich mir nicht ausgesucht. Meine Fähigkeiten und meine Unfähigkeiten auch nicht. Die Orte, an denen ich bin, über die mein Lebensweg geht, auch nicht. Die Freuden und die Leiden auch nicht. Und Elizabeth Elliot hatte mal gesagt, Leiden heißt nicht haben, was man will oder haben, was man nicht will. Leiden heißt nicht haben, was man will oder haben, was man nicht will. Jetzt im Leben gibt es dann Sachen wie den Beruf, die Frau, den Mann, die Kinder, die Wohnung, das Umfeld, den Ausblick, die Vergangenheit. Man hat dann den Beruf überhaupt nicht, also man hat keinen Beruf oder man hat einen Beruf, den man nicht will. Oder das Gleiche trifft für den Mann zu, für die Frau zu, für die Kinder zu. Der eine will einen Mann, findet keinen, der andere hat einen Mann, den will sie aber nicht und so weiter. Für die Frauen trifft das auch zu, also von daher Gleichberechtigung. Und jede heutige Situation war einmal die weise oder unweise Lösung einer anderen Situation. Jede heutige Situation, in der wir uns heute befinden, in Familie, im Beruf, im Umfeld, in der Wohnung, im Haus, jede heutige Situation war einmal die weise oder unweise Lösung einer anderen Situation. Da hat man damals gedacht, das ist das Beste, dann mache ich das. Und heute sagt man, was ist denn da draus geworden? Im Guten wie im Schlechten. Und deswegen möchte ich da einfach sozusagen auf die Zugspitze gehen. Wer war schon mal auf der Zugspitze von euch? Ja, also die Heimat müsst ihr schon ein bisschen besser anschauen. Das war ja nicht einmal die Hälfte. Jetzt kommt der Alvin noch dazu. Ich war zwei oder dreimal oben. Ein unglaublicher Weitblick. Sieht man bis nach Österreich und so nach Italien rein und so weiter. Und das Gleiche jetzt auch mal von der Bibel her zu machen. Wenn du anfangen könntest mit dem ersten. Genau. Ich habe jetzt eine ganze Reihe Bibelverse zu den verschiedenen Themen. Angefangen mit denen, über die wir Bescheid wissen, die wir gerne zitieren, weil sie so bekannt sind. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf die Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und dann auch im 1. Mose 2, 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Hiob. Hiob dann, als er in seinem Leid unterwegs ist, sagt immer noch, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hält mich am Leben. Siehe, ich bin vor Gott gleich wie du, auch ich bin aus Lehm gebildet. Also wir sind alle aus den Molekülen, aus den Atomen vom Lehm gebildet. Jetzt sitzen wir hier. In 50 oder 100 Jahren sitzen wir alle nicht mehr hier. In Psalm 22, Vers 10 heißt es, ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Also wo Gott auch schon von Anfang an immer dabei war. Dann aber auch Dinge wie bei Mose, als Mose gemeint hat, er muss nicht reden oder er will nicht reden, müssen tut er schon, aber er wollte nicht. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht der Herr? Da können wir auf unsere eigenen Fähigkeiten und Unfähigkeiten auch schauen und sagen, der Herr hat das so gemacht, der Herr hat es erlaubt, er hat es zugelassen. Und auch die Fähigkeiten in 2. Mose 31, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe Bezaleel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und Silber, in Erz und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten, um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Und so wird da jeder, findet seinen Lebensweg mit seinem Beruf, mit seiner Arbeit, mit den Dingen in der Freizeit, mit den Dingen in der Gemeinde, mit den Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Dann kommen wir zum Psalm 139. Den würde ich einfach vorlesen, wie er ist. Dem Vorsänger von David, ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. So würde auch dort eine Hand mich führen und eine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten in der Erde. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten und die Blutgierigen weicht von mir, denn sie regen arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. An das muss ich immer denken, wir haben dieses äußere Leben vor uns, Markt Oberdorf, Bayern, Deutschland, die Welt, die geregelten Prozesse, die Verwaltung, die Schule. Man braucht das eigentlich gar nicht. Oder an das denken wir oft nicht. Und trotzdem ist es ja das, was eigentlich unter allem zugrunde liegt. Und wir diese Dinge nur oben drauf gesetzt haben, um unser Leben zu regeln und einfacher zu machen. Was uns aber auch erlaubt, gottlos zu werden und zu sagen, wir brauchen Gott nicht. In Psalm 100 erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht. Und nicht wir uns selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken und zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Wie der Friede schon gesagt hat, wer Dank opfert, im Guten wie im Schlechten. In Jesaja 42,5, so spricht Gott, der Herr, der den Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Das gilt für alle von uns, aber wir müssen es auch nehmen und realisieren können und auch im Herzen annehmen und glauben. In Jesaja 43, Vers 1 dann, und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Das heißt, mit all diesen Aussagen aus der Bibel ist ja nicht bloß die Tatsache, dass Gott uns geschaffen hat, sondern auch, dass da ein Versprechen damit einhergeht oder eine Folgerung damit einhergeht im allgemeinsten Sinn. Das heißt, dass Gott uns dann in Situationen bewahrt, dass Gott uns durch Dinge durchführt. Gehen wir zum nächsten. In Jesaja 43,7, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Und dann in 43,21, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Damit wir Gottes Ruhm verkündigen. Dann wiederum in 44,2, so spricht der Herr, der dich gemacht hat und vom Mutterleib an gebildet hat, der dir hilft, fürchte dich nicht, mein Knecht. Dann in 44,21, da ist eine ganze, ich bin drauf gekommen beim Bibellesen und einfach von Jesaja 41 bis 42, 43, 44, da kommt es so oft vor, dass Gott gebildet hat, dass Gott geformt hat, dass Gott gemacht hat. Und dann die ganzen Schlussfolgerungen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. In 44, 21, ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht, du Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel. Und deine Sünden wie eine Wolke, kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Gehen wir weiter in Jesaja 45, 11. Ja, ja. So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wegen der Zukunft befragt mich meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. In Jesaja 49, 3, du bist mein Knecht Israel, du bist mein Knecht, bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Gehen wir weiter in Jesaja 51, 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest? Vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird. Und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. Und alle Zeit, den ganzen Tag, fürchtest du dich vor dem Grimm des Bedrückers, wenn er sich rüstet, um zu verderben. Also wiederum, Gott hat geschaffen und was ist die Schlussfolgerung? Fürchte dich nicht. Und Gott sieht auch, dass wir uns vor sterblichen Menschen, vor Umständen fürchten. Als Jeremia dann in Jeremia 1,5 Prophet wird und sich da auch schwer tut, ob es werden soll, ehe ich dich Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Und dann im Jeremia 38, 16, so wahr der Herr lebt, sagt der König zu Jeremia, so wahr der Herr lebt, der uns diese Seele geschaffen hat. Also mit Seele auch die Dinge, die uns ausmachen. Der eine geht an die Berge, der andere geht gerne an den See. Der eine genießt die Ruhe, der andere ist ein ganz fester Arbeiter. Der eine kann gut Musik und der andere singt besser nicht. Oder was? Aber letzten Endes geht es um eins, in Offenbarung 4,11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und im Englischen heißt er nicht nur der Wille, sondern Pleasure, eben auch zu deiner Freude. Aus seiner Freude heraus hat Gott das so geschaffen. Also das ist jetzt mal der erste Teil. Jetzt geht es, wo es um die äußere Schöpfung geht. Wie Gott uns gemacht hat. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wie es dann weitergeht innerlich. Also es geht ja nicht bloß darum, um die äußerliche Geburt, sondern auch um den neuen Menschen. Wichtig an dem Ganzen ist es, in 1. Petrus 5, Vers 6, wenn wir all die Verse sehen, dass wir uns darunter demütigen, dass wir uns darunter stellen. Weil das ist die Realität, mit der wir uns befinden. Und das Einzige, was wir machen können, entweder wir leben mit der Realität oder wir verweigern uns der Realität. Also die Realität Gottes in diesem System, in dem wir uns befinden. So demütigt euch unter der gewaltigen Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also auch die Dinge im Leben, mit denen wir nicht zurechtkommen, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der erste Teil, wie gesagt, da ging es hauptsächlich um die äußerliche Schöpfung, um Gottes Wege, wie Gott die Welt gemacht hat und uns in dieser Welt gemacht hat. Jetzt geht es um die neue Geburt, um den inneren Menschen. Im 1. Petrus 1,23 heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. das Ziel in dieser neuen Welt, in diesem neuen Leben, in diesem neuen Leib. In Epheser 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns mit ihm auserwählt hat für Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann weiter, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also es geht um den geistlichen Menschen, den inneren Menschen, den neuen Menschen. In Epheser. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mann- und Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Dass wir also da in diesem neuen Menschen auch wachsen. Im Epheser dann 4,24 und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also ein Ausdruck des neuen Lebens, was Gott mit uns vorhat, wo Gott uns hinhaben will. Und dann auch dann im Kolosser 3, Vers 10, und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann im Galater 4,19, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Dass wir also nicht nur uns erkennen, wie Gott uns im irdischen Leben, im äußeren Leben einsortiert hat, sondern dass es auch darum geht, den inneren Menschen dass Christus da Gestalt gewinnt. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil. Das heißt, wir haben den äußerlichen Teil der Schöpfung, wir haben das, was Gott mit uns vorhat in der Schöpfung, und jetzt kommen wir zum dritten Teil mit den Wegen Gottes, die Gott mit uns hat in dieser Welt, mit denen wir uns dann oft auch mal nicht so leicht tun, wo Sachen passieren, die anders sind als erwartet, wo Gott uns in die Schule reinnimmt, wo wir einfach vor ihm dastehen, still werden und sagen, Herr, wie geht es jetzt weiter? Das war jetzt nicht so geplant. Psalm 37, 23. Sprüche 16, 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Also wir haben gar nicht so viel Kontrolle, denke ich, wie wir meinen, dass wir haben. Wir sagen, ich habe jetzt diese Ausbildung eingeschlagen oder den Partner geheiratet. Und trotzdem war es nur eine von drei Ausbildungsmöglichkeiten, die ich hatte, weil ich an dieser Position im Leben war. Und es waren nur diese Lebenspartner zur Auswahl, und dann habe ich eben den einen genommen, aber es waren nicht hunderte zur Auswahl, es waren nur ein oder zwei oder drei. Die vor mir waren an der Stelle, wo Gott mich hingesetzt hat. In Jeremia 10, 23, ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann. In Hiob 19, 8, dann, er hat mir den Weg versperrt, sodass ich nicht weiterkomme, und über meine Pfade hat er Finsternis gebreitet. Hiob sagt dann aber auch, ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Im Psalm 25, 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Und in Sprüche 20, 24. Vom Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was versteht der Mensch von seinem Weg? Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und das ist nicht immer einfach. Manchmal kommen Wege, wo ich sage, also Herr, dann nehme ich mein Herz jetzt aus der Gleichung raus. Das ist mir zu anstrengend, das tut zu sehr weh oder was auch immer. Aber er sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und warum? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und jetzt als Beispiel dazu auch aus der Bibel. Josef wurde ja damals in die Sklaverei verkauft. In der Sklaverei wurde er dann nochmal ins Gefängnis gesteckt. Und letzten Endes trifft er seine Brüder wieder, die gedacht haben, der ist schon lang tot. Die Brüder fürchten sich ganz groß. Und Josef sagt, ihr gedachtet zwar Böses wider mich, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, um viel Volk am Leben zu erhalten. Also als Josef, die 2 Jahre im Gefängnis war, oder mindestens 2 Jahre im Gefängnis war, der eine Diener hat ihn ja vergessen für 2 Jahre, das heißt, er war vorher auch schon im Gefängnis. Es war natürlich eine schwierige Zeit, er wusste von Gottes Versprechen in seinem Leben, er hatte die Träume, von denen wusste er, dass die Sonne und der Mond und die Sterne sich vor ihm verneigen, dass die Gaben sich vor ihm verneigen, also sprich die Leute, sein Umfeld, seine Familie. Es ist im Gefängnis und er weiß, dass das alles weiter weg ist, als er sich das je hat vorstellen können. Und dann heißt es auch in der Bibel, dann in den Psalmen, dass er zuerst in Ketten gelegt wurde und dann das Wort Gottes kam und ihn prüfte. Also auf Deutsch, glaubst du es wirklich? Glaubst du es wirklich? Jetzt möchte ich dann abschließen mit zwei Zitaten. Danke, das erste ist schon da. Das ist von Friedrich Bonhoeffer. Name ist sicherlich bekannt. Er war dann schon in den USA als Professor oder als, wie sagt man da auf Deutsch, an der Universität als Dozent und hat dann gesagt, ja, ich weiß, dass Deutschland den Krieg verlieren wird und ich weiß, dass Deutschland hinterher auch eine große Kraft braucht, um wieder aufgebaut zu werden, dass Deutschland dann auch Männer braucht, die diese moralische Kapazität auch haben. Und ich weiß, dass ich das nicht haben werde und die Glaubwürdigkeit nicht haben werde, wenn ich den Krieg in den USA verbleibe und dann nach Deutschland zurückgehe. Er ist also während dem Dritten Reich nach Deutschland zurück. Und den Rest wisst ihr. Der kam dann, wurde dann in Flossenbürg an einem Klavierdraht aufgehängt. Und er schreibt dazu, ich glaube, dass Gott aus allem Gutes hervorbringen kann und wird, selbst aus dem Schlimmsten. Dafür braucht der Menschen, die zulassen, dass alles zu ihrem Besten dient. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Prüfung und Notlage so viel Kraft geben wird, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern allein auf ihn. In diesem Glauben sollte jede Angst vor der Zukunft überwunden werden. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht umsonst sind und dass es für Gott nicht schwieriger ist, mit ihnen umzugehen, als mit unseren vermeintlichen guten Taten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortungsbewusstes Handeln wartet. Wenn du zum nächsten gehst, bitte. Das ist von Samuel Rutherford, das ist ein englischer oder schottischer Theologe. Der auch über die Lebenswege und über die Lebensfragen schreibt. Wie schwer ist es doch, geduldig zu sein, wenn wir zulassen, dass unsere Gedanken sich inmitten des wirren Gewirrs und der Räder der Sekundärursachen verfangen. Also wie ein Uhrwerk, ja, da gibt es dann viele Räder drin. Wir sehen immer ein kleines Rad und letzten Endes ist Gott das große Rad. Der dreht Gott immer am großen Rad sozusagen. Also ihr habt das Bild vor euch, ich sehe das kleine Rädchen, sehe aber nicht, dass eigentlich Gott am großen Rad dreht und alles unter Kontrolle hat. Dass sich unsere Gedanken inmitten des wirren Gewirrs und der Räder der Sekundärursachen verfangen. Damit meine ich all die Momente, in denen wir sagen, hätte ich mich doch nur nicht am falschen Ort befunden. Hätte ich es doch nur anders gemacht. Wäre mir das doch nur nicht passiert. Ich meine die subtile Versuchung, irdische Ursachen und Wirkungen miteinander zu verknüpfen. Ich muss gegen die Versuchung ankämpfen, das verwirrende, zermürbende zweite Rad dieser Logik zu akzeptieren. Das heißt, dass ich immer nur auf das schaue. Wie hat der eine mal gesagt, die Medizin Gottes, die kommt manchmal in Flaschen, die uns nicht gefallen. Die Antwort darauf lautet, schau nach oben, richte deinen Blick auf die übergeordnete Bewegung, das erste Rad. Es ist eine engstirnige Sichtweise auf die Liebe, Güte und Weisheit unseres Vaters, die eine Antwort gemäß unseren Wünschen verlangt und erwartet, losgelöst von seiner Weisheit. Wir sehen kaum einen Zoll des Schmalstreifens der Zeit. Vor unserem Gott liegt die Ewigkeit offen wie eine Wiese. Es muss den himmlischen Menschen, die das schöne Ende erreicht haben, seltsam erscheinen, wenn wir jemals die Frage stellen, was die Liebe zulässt, oder dass wir ein Gebet sogar als unerhört bezeichnen, wenn es nicht unseren Erwartungen entspricht. Also es sind sozusagen hier die praktischen Zeugnisse, die praktischen Beschreibungen von zwei Menschen, die wirklich mit Jesus gegangen sind, auch durch ganz, ganz schwierige Zeiten, über das, was ich vorher gesprochen habe. Also das Erste, wie Gott in der äußerlichen Welt alles geschaffen hat und unter Kontrolle hat. Das Zweite, was Gott innerlich mit uns tut in all diesen Dingen, die wir uns begegnen. Das Dritte, dass wir eigentlich nicht unbedingt so viel Auswahl haben, wie wir meinen, dass wir haben, in den Lebensentscheidungen und Lebenswegen. Und die das in ihren Situationen zusammengefasst haben, auf den Punkt gebracht haben. Und jetzt beim Bonhoeffer dafür aber auch ganz, ganz groß bezahlt haben. So, ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das in euren Lebenssituationen, Lebensentscheidungen, Lebenswege ein bisschen reinspricht. Und ihr damit was nach Hause nehmen könnt. Ich lese immer so Zitate immer sehr gerne, weil es einfach, wie soll ich sagen, das Ganze in Farbe ausdrückt, was man vorher in Schwarz und Weiß gelesen hat. Und das andere, was ich auch gerne mache, dass ich einfach ein bestimmtes Thema nehme und alle Referenzen dazu aus der ganzen Bibel durchgehe, um zu schauen, wie wird dieses Thema behandelt. Also zum Beispiel jetzt in Jesaja, wie ich drauf gekommen bin, Gott bildet, Gott schafft, Gott formt. Und dann denke ich mir, das muss ich jetzt komplett mal durchgehen. Nicht nur in Jesaja jetzt, in 43, 42, 41, sondern mal durch die ganze Bibel.